Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Herzlich willkommen wieder bei SBS Audio, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie erinnern sich sicherlich, ich habe mit Helmut Morschek gesprochen, der ein ganz aufregendes Leben hier in Australien geführt hat, das sich fast wie ein Abenteuerroman anhört. Herr Morschek, herzlich willkommen wieder und schon mal herzlichen Dank für, was Sie uns in der letzten Sendung berichtet hatten. Sie haben ja wahrlich mehrere Leben quasi geführt. Wir haben es schon mal gesagt, in Deutschland, auf Geschäftsreisen rund um die Welt und natürlich auch in Australien. Und da sind wir stecken geblieben beim letzten Mal. Also Sie waren kurz vor Ihrer Hochzeit hier in Australien, haben eine australische Frau geheiratet und haben dann als Außenhandelsvertreter über 60 Länder bereist. Wie muss ich mir denn diesen Beruf damals vorstellen? Da gab es ja noch keine E-Mails, da gab es noch keine Videokonferenzen, da musste man wirklich vor Ort sein.
Ja, ich wurde befördert in der Firma durch einen neuen Angestellten. Viele haben sich innerhalb dieser Firma, da waren 53 verschiedene Firmen dran beteiligt, von verschiedenen Arten, Pappe und Glas und so weiter, und Fenstergläser und so weiter. Und da wurde ein neuer Mann angestellt, der kam von einer Universität. Und er sprach nicht, wie man ein normaler Mensch spricht, der sprach in A, B, C und 1, 2, 3 und ein A und ein B und so weiter. Und ja, der ging einigen Leuten auf die Nerven. Und da wurden wir alle eingeladen, einen nach dem anderen, für eine Stunde mit ihm zu reden. Und er hat fing an zu erzählen. Sag ich, hör mal zu. Wie stellst du dir das vor hier in dieser Firma? In einem Jahr, zwei Jahren, fünf Jahren. Ich sag, das habe ich alles schon mal gehört. Ich habe die Schnauze voll. Dann sagt er zu mir, aber du hast doch noch nicht von mir gehört. Dann denke ich, das ist ja was Neues. Habe ich mir das angehört. 3 Tage später wurde ich Exportkaufmann und sollte mir vorlegen, eine Reise zu unternehmen. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Da war ich 8,5 Wochen unterwegs. Und wie ich zurückkam, habe ich gar nicht mehr gewusst, wo ich gewesen war. Das war zu viel auf einmal. Und das habe ich mir dann überlegt, die Reisen hinterher bisschen zu verschiedene Sachen zu aufzahlen. Eins für Europa, eins für Asien, eins für Afrika. Und das ging besser, viel besser. Und ich habe auch die Leute besser verstanden.
Das heißt, Sie haben dann im Laufe Ihres Lebens über 60 Länder bereist und da waren ja auch ein paar ganz raffinierte Sachen dabei. Sie haben ja mal australisches Speiseeis nach Saudi-Arabien verkauft zum Beispiel. Ich meine, wie kann man denn Eis in die Wüste verkaufen?
Ja, das ist, wie sagt man das? In Englisch sagt man dazu, touch of wood. Habe ich Glück gehabt. Die richtige Person getroffen. Habe ich mit einer Firma geredet, die ich nicht kannte. Und die hatten, ein reicher Mann gehörte die Firma. Der wohnte in Riyadh, in der Hauptstadt von Saudi. Und der hatte 3 Firmen, eine in Al-Khobar, gegenüber von Bahrain am arabischen Golf, eine natürlich in Riyadh und die andere in Jeddah am Roten Meer. Der am Roten Meer, der Manager, der kam aus Ägypten, der in Riyadh kam aus Jordanien und der Mann, mit dem ich gesprochen hatte, der kam aus Syrien. Und der hieß Farouk, genau wie der alte König in Ägypten. Und der hat gesagt, er wäre interessiert an unseren Ice Cream, das für wir die Verhandlung hatten für Export. Und hat er mich gefragt, ob das Ice Cream so gut ist wie so und so. Sag ich, ja. Willst du ein paar Muster sehen? Da sagt er, nein. Und dann bestellt er, fall nicht um. 140 Tonnen, nicht Kilo, 140 Tonnen auf Ice Cream aus Fonoco in Chambers, Northern New South Wales. Wir haben die Hände gezittert. Ich denke, ich höre nicht richtig. Der will keine Muster sehen. Wie wir fertig waren, da muss ich ihn wahrscheinlich dumm angeguckt haben. Sagt er, was ist los? Ich sag, du willst keine Muster sehen. Warum nicht? Dachte, du willst dich noch mal wiedersehen lassen hier, oder nicht? Na, wenn ich im Kacke verkaufe, da fahre ich ja nie wieder hin. Ich hatte keine Angst davor. Und natürlich, ich habe sie ihm gesagt, so wie die Sendung ankommt, komme ich auch zurück und guck mir das an, wie das gefällt. Ja, das Geschäft wurde dann 100 Tonnen per Woche nach Al-Khobar, nach Riyadh oder nach Jeddah geschickt. 27 junge Damen erhielten ihre Jobs in Tembers. Ich wurde eines Tages vorgestellt mit ihren Haarnetzen und so weiter. Und die haben sie alle geklatscht.
Ja, eine schöne Geschichte. Und mein passend zur heutigen Lage in der Region haben Sie ja auch erlebt, wie plötzlich Politik ganze Märkte verändern kann. Und Beispiel jetzt Iran auch, als nach der Revolution unter Ayatollah Ruhollah Khomeini ja das Geschäft mit Schnapsgläsern plötzlich zusammenbrach. Wie haben Sie denn so einen Umbruch damals erlebt?
Ja, wie ich in Iran war, da war der Schah noch da. Und da gab's Kneipen und Presse, alles. Und ich habe denen eine Ladung von unseren Gläsern verkauft und ist auch angekommen. Aber da kam der Ayatollah zurück, der 15 Jahre lang hat er sich versteckt in Paris. Aber da kam er zurück, der Schah haute ab und die Religion übernahm das Leben in Iran. Und ich bin nie wieder da gewesen, weil da kein Markt war. Du durftest nichts mehr trinken. Heute noch immer so. Da fährt dir noch keiner hin mit Schnaps oder Schnapsgläser. Ne? Also das ist eine sehr trockene Gegend. Da kannst ja gar nicht hinfahren. Ne?
Wenn Sie haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Sie haben auf all diesen Reisen so viel unterschiedliche Menschen kennengelernt. Sind denn da Begegnungen, irgendwelche besonderen Begegnungen, die Ihnen im Gedächtnis geblieben sind?
Natürlich, die Leute in Saudi-Arabien, die sprachen ein ausgezeichnetes Englisch. Man konnte hören, dass die bei Oxford oder irgendwo zu unterrichten waren. Ne? Ausgezeichnet. Da hat mich sogar der Chef, der Eigentümer, zu Hause eingeladen. Ein sehr reicher Mann. Swimmingpool. Ein Gebäude, 100 Meter bei 100 Meter, 600 Mercedes da, Porsche, 7 Autos, jeden Tag für einen Tag der Woche. Ne? Und eine Frau und 2 Jungs. Und die Jungs kamen dann aus der Schule, die Stärche in dem Laken, das sie tragen, ausgezogen unter dem Dings Blue Jeans. Und ich meine, die Frau habe ich nie kennengelernt, weil das... Na, wenn man da hinfährt, sind 2 Sachen, die du nicht anfassen darfst. Sprechen über deren Frauen. Ich meine, es gibt ja einige, die haben mehr wie eine. Und das andere ist natürlich, die Religion fasst nicht an. Und natürlich, das habe ich gemacht. Aber ich habe diesen 3 Leuten eine persönliche Freundschaft anbieten können. Die haben mich über gewisse Sachen gefragt, dass ich für die organisieren konnte, ohne dabei ein Pfennig für mich zu machen. Hätte ich machen können, aber ich mache solche Geschäfte nicht. Und in der Lage hinterher hat mich das groß gestanden. Aber der Reichtum da war unwahrscheinlich. Ne? Und ich sagte auch zu dem Chef, ich bin sehr beeindruckt von seinen Managers. Und da sagt er, ja, die waren genauso beeindruckt von mir. Ich sag, wieso denn? Ja, meinte er, der mir die erste Bestellung gegeben hat, konnte meine Ehrlichkeit am Gesicht ablesen. Ja, das hatte ich auch nicht gewusst, dass ich so ein freundliches Gesicht habe.
Nun, was mich erstaunt, ist, dass Sie nach so vielen Jahrzehnten in Australien immer noch perfekt Deutsch sprechen, weil so viel Gelegenheit zum Deutsch sprechen haben Sie ja gar nicht, nicht wahr?
Doch, ich bin, wie viel Mal war ich in Deutschland? Ich habe Gläser verkauft nach Deutschland. Das war der größte Markt, den wir hatten. Millionenweise, ne? In Mitteldeutschland. Nicht far von Frankfurt. Auch nette Leute. Ich musste mich aber konzentrieren, die zu verstehen. Mich haben sie verstanden, weil Hochdeutsch, ne? Aber bei denen musste ich mich ganz schön anstrengen, ne? Die Dialekte auszurechnen. Aber waren nette Leute und die haben auch ganz schön bestellt. Und natürlich, die hatten einen großen Markt und wollten ein paar andere von den anderen Ländern auch noch die Nutzpflicht erlangen, habe ich auch gemacht. Man hat ja keinen Zweck, von da nach zur Schweiz zu fahren oder Luxemburg und so weiter und dann noch extra verkaufen, wenn die das machen können. Ne?
Das heißt, Sie waren immer wieder in Deutschland, aber jetzt leben Sie ja dauerhaft in Maroubra. Gibt es denn irgendwas, was Sie noch an Deutschland vermissen? Kann was zum Essen sein oder bestimmte Orte, die Sie vermissen?
Oh, man vergisst ja seine Heimat, ne? Man gedenkt an gewissen Weihnachten, Geburtstag und so weiter. Da denkt man an seine Familie oder seine Freunde. Und ich hatte einige Freunde, ja, wie sagt man das jetzt? Ich war über 20 Mal in Deutschland, meistens geschäftlich, denn dann konnte ich die Reisen umsonst machen und Geschäfte machen. Und ich bin auch zu vielen Versammlungen von unserer Klassengemeinschaft gewesen. Wir haben alle 5 Jahre Klassentreffen gemacht und ich bin immer gekommen als Weitster weg und als Jüngster in der Klasse. Und wir waren am Ende, waren wir 26 Leute in der Klasse, Abschlussklasse. Und wir haben meistens 19 oder 20 zusammengekriegt. Einer kam aus Schweden, der war Schwede geworden. Und die anderen, die hatten sich auch verkrümelt, meistens über Deutschland. Ne? Und ich kriegte natürlich einige Einladungen, aber wenn man nicht zu viel Zeit hat, kann man die nicht alle benutzen. Ich habe einige getan mit guten Freunden und ich meine, da gibt es auch noch Dinge zu erzählen. Zum Beispiel, wir hatten einen guten Fußballer, der war nicht schnell, aber der konnte mit beiden Beinen schießen. Und er hatte den Nachnamen Fiete, kurz für Friedrich. Das war sein zweiter Name. Aber er hieß Günther. Und er hat eine Frau geheiratet in Köln. Und wie ich mit dem Jürgen mal einmal dahin gefahren bin, da fingen wir an zu überreden über Fiete. Und da fragten uns die Kölner, wie nennt ihr den? Ja, Fiete. Ich sag, wie sagt ihr denn dazu? Ja, wir sagen Jinter. Ich sag Jinter und aus der Nase Rinter. Seid verrückt. Und da haben die dich ein bisschen amüsiert darüber, ne? Jinter. Hör auf, Fiete hieß sich viel besser an. Und, ja.
Wenn Sie jetzt aber zurückdenken an Ihr eigenes Leben und jetzt mal heute einem jungen Menschen Rat geben müssten, also besonders jetzt denen, die vielleicht überlegen, auszuwandern oder die Welt zu entdecken, was würden Sie denn denen aus Ihrem eigenen Leben mitgeben?
Tja, vorsichtig. Vorsichtig ausrechnen, wohin und warum. Wie sind die Lebensarten? Ich meine, ich bin in Japan gewesen, aber ich könnte da nicht wohnen. Bisschen mehr mit Leuten unterhalten, die wahrscheinlich schon ein bisschen länger da sind. Weil wenn hier einer kommen würde, würde ich sagen, okay, setz dich mal hin, wir wollen mal drüber reden. Was nimmst du dir vor und wo denkst du dir, wie man das machen kann? Weil für mich war das einfach, weil ich keine Leute mehr hatte. Und was soll ich zurückmachen nach Deutschland? Hatte ja gar keinen Zweck. Ich hatte ja bloß kaufmännische Lehre. Ne? Ja, und so dafür kriegt man nicht viel Geld damals. Ne? Und da war besser, hier zu bleiben und ein bisschen mehr zu verdienen und vielleicht eine Familie aufzubauen. Das haben wir dann auch gemacht. Ne?
War also die richtige Entscheidung für Sie?
bin immer noch hier, ne?
Ganz herzlichen Dank, Herr Morschek. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie Ihr aufregendes Leben mit uns geteilt haben und alles, alles Gute für die Zukunft.
Ja, gern geschehen.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.